Einen schönen guten Abend, liebe Gemeinde, auch von mir. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Manchmal scheint Gottes Wort nicht ganz so spannend zu sein wie ein Fußballspiel, aber es ist deutlich nachhaltiger. Deshalb freue ich mich, dass ihr hier seid, um gemeinsam mit mir in Gottes Wort hineinzuschauen, es zu lesen, es zu studieren und gleichzeitig einem besonderen Thema heute vor uns zu haben. Spannungen in der ersten Gemeinde, aber gesegnete Spannungen. Spannungen, die viel Konfliktpotenzial mit sich bringen, aber auch einen großen Segen. Und auch wir haben in einer gewissen Form Spannungen erlebt und es ist interessant zu sehen, dass es nicht nur einzelne Gemeinden trifft, sondern auch die erste Gemeinde Kämpfe hatte. Nicht nur ein, wir werden im Lauf der Apostelgeschichte noch mehrere sehen und dürfen uns darauf freuen zu sehen und von der ersten Gemeinde zu lernen. Von der ersten Gemeinde zu lernen, wie wir durch solche Spannungen auch einen Segen erleben können. Nun und letzte Woche, da haben wir uns angesehen, wie es in der ersten Gemeinde auch einen starken Kampf um Wahrheit gegeben hat. Und wir haben uns diese vier Reaktionen angeschaut, wie Menschen auf die Wahrheit Gottes reagieren. Und manchmal finden wir diese auch in unserem Leben, vielleicht auch in unserem eigenen Herzen oder in unserer Umgebung, in unserem Umfeld, dass es diese Reaktion gibt, die Wahrheit Gottes anzugreifen. Wir haben gesehen, dass der Sanhedrin die Wahrheit Gottes angegriffen hat und sich gegen Gott gestellt hat. Wir haben gesehen, dass die Apostel die Wahrheit Gottes bezeugt haben, dass Gamaliel die Wahrheit Gottes umgehen wollte und dass die Gemeinde die Wahrheit Gottes verkündigt hat. Und nach dieser Zeit befinden wir uns in Kapitel 6 heute und haben eine besondere Stelle vor uns und möchten diese gemeinsam lesen. Ich möchte einmal das ganze Kapitel 6 vorlesen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt auch gerne mit auf. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Die 12 aber riefen die Menge der Jünger zu sich und sprachen, es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um die Tische zu bedienen. Seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern von unter euch von gutem Zeugnis, voll Heiligen Geistes und Weisheit, die wir über diese Aufgabe bestellen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Und die Rede gefiel der ganzen Menge und sie erwählten Stephanus, ein Mann voll Glauben und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochien, die sie vor die Apostel stellten, und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Stephanus aber voll Gnade und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Es standen aber einige auf von der sogenannten Synagoge, der Libertiner und der Kyrenäer und der Alexandriner und derer von Sizilien und Asien und stritten mit Stephanus. Und sie vermochten der Weisheit und dem Geist, womit er redete, nicht zu widerstehen. Da schoben sie heimlich Männer vor, die sagten, wir haben ihn Lästerworte reden hören gegen Mose und Gott. Und sie hetzten das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten auf und sie fielen über ihn her und rissen ihn mit sich fort und führten ihn vor das Synedrium. Und sie stellten falsche Zeugen auf, die sagten, dieser Mensch hört nicht auf, Worte zu reden gegen diese heilige Stätte und das Gesetz. Denn wir haben ihn sagen hören, dieser Jesus, der Nazaräer, wird diese Städte zerstören und die Gebräuche verändern, die um uns Mose überliefert hat. Und alle, die in dem Synedrium saßen, schauten unverwandt auf ihn und sahen sein Angesicht wie das Angesicht eines Engels. Amen. An diesem Punkt der Gemeindegeschichte der ersten Gemeinde befindet sich die Gemeinde in einer unglaublich großen Not. Das fällt uns vielleicht erstmal gar nicht auf, aber es ist eine wirklich große Not, die wir noch sehen werden. Eine Not, die auf jeden Fall groß genug ist, um die Gemeinde in zwei Teile zu spalten. Und wir dürfen auch heute diesen Text studieren und ihn uns ansehen und uns Gedanken machen, wie Gott uns darin lehrt, wie wir selbst mit Spannungen umgehen, wenn wir in welche hineingeraten. Auf der einen Seite wollen wir heute sehen, welche Spannungen die Gemeinde sich gegenüber sah, denn es sind zwei völlig unterschiedliche Arten von Spannungen und wie sie darauf reagierten und wie es dann zur Lösung des Konflikts kam. Das Erste, das wir sehen können, sind innere Spannungen. Die Gemeinde erlebt innere Spannungen, erste Konflikte und sie müssen darauf reagieren. Und wir wollen jetzt erstmal verstehen, wie sind diese Konflikte eigentlich letztendlich entstanden und hätten sie nicht vielleicht doch vermieden werden können? Den ersten Konflikt, wir nennen ihn den Hellenistenkonflikt. Er entstand so, dass es zwei große Gruppierungen in der ersten Gemeinde gab. Es gab auch deutlich mehr, aber das waren so die zwei größten, stärksten. Es gab da die Hebräer, die Christenjuden geworden sind aus Jerusalem, die dort gewohnt haben in Jerusalem. Und diese Juden, sie sprachen großteils Hebräisch, aber auch Aramäisch, konnten auch das Griechische gut verstehen. Aber dann gab es auch die anderen, ich nenne sie bewusst die anderen, weil sie ganz anders waren. Die hellenistischen Judenchristen, die aus der Diaspora kamen nach Jerusalem, sie sprachen kein Hebräisch, sondern Griechisch. Die Judenchristen aus Jerusalem verstanden zwar Griechisch, aber unterhielten sich selten darauf. Sie hatten auch unterschiedliche Schriften letztendlich, während der Jude erster Klasse aus Jerusalem die Originalschriften lasen die Hellenisten die Septuaginta, die griechische Version. Sie hatten auch andere Gewohnheiten, andere Traditionen, wie sie auslebten. Und die Pharisäer schauten auf diese Hellenisten hinab und sagten, das sind einfach Juden zweiter Klasse. Und das übertrag sich dann letztendlich auch diese zwei Kulturen, die dort in der Gemeinde großteils aufeinander trafen, das ereignete sich dann auch in der Gemeinde selbst, nicht nur unter den Juden. Natürlich gab es dann aus beiden Gruppierungen auch, wie soll es anders sein, Witwen und Menschen, die bedürftig waren, Menschen, um die man sich viel kümmern musste. Die Juden, sie hatten eigentlich relativ gute Versorgungssysteme für Witwen, aber wie es so war, wenn man sich dem Christsein angeschlossen hatte, flog man aus all diesen Systemen einfach hinaus und man wurde nicht mehr mitversorgt. Man musste selbst schauen, wie man klarkommt. Auch Familien spalteten sich darunter, wenn diese Witwe sich Christus angeschlossen hatte, der Gemeinde, haben auch die Kinder nicht mehr für diese Witwe gesorgt. Ihnen wurden sozusagen auf einmal alle Renten gestrichen und alle Bezüge, die sie haben könnten, alle Ansprüche. Und die Gemeinde steht vor dieser ohnehin schon großen Aufgabe letztendlich, all diese Witwen, die sich jetzt in der Gemeinde befinden, zu versorgen. Und so wie alle Dinge miteinander unterteilt waren, bekamen die einen Witwen vielleicht etwas mehr als die anderen bei dieser Versorgung. Und dieser Konflikt besteht letztendlich darin, dass diese hellenistischen Witwen, die ja sowieso schon Christen zweiter Klasse waren in den Augen von vielen anderen, übersehen wurden bei dieser täglichen Versorgung. Also es war eine Notsituation, sie haben also nichts zu essen bekommen. Sie fühlten sich vernachlässigt, diskriminiert in der eigenen Gemeinde. Ein Ansehen der Person, das sich einschleicht. Ein Ansehen der Person, von dem Jakobus selbst sagt, so etwas dürfen wir nicht in Verbindung mit dem Glauben an Jesus bringen, denn er hat kein Ansehen der Person. Die Jerusalemer wurden versorgt, die Hellenisten nicht. Und das ist ein wirklich ernsthaftes Problem, ein Streit, der hier entsteht, ein Murren gegeneinander. Nun, dieser Konflikt ist viel wichtiger, als wir meinen. Vielleicht denken wir uns, Moment mal, was soll das eigentlich? Ist doch keine große Sache. Aber wisst ihr, wenn Menschen ihre Kultur mitbringen in die Gemeinde und aus unterschiedlichen Kulturen und unterschiedliche Meinungen haben, dann wachsen die Probleme einfach so. Da muss man gar nicht so viel dafür tun. Es bilden sich ganz schnell Gruppierungen und Ansichten und dann ist die Spaltung, wenn man da nicht eingreift, gar nicht mehr so weit weg. Und deshalb ist das Problem auch so ernst, weil es hier um große Bedürfnisse geht, um die Sorge von Witwen in der Gemeinde. Sowas darf eine Gemeinde, auch wenn wir manchmal dazu neigen würden, das ist so ein stiller Dienst, aber das darf die Gemeinde niemals auf die leichte Schulter nehmen, zumindest nicht, wenn die Gemeinde Gottes Wort liest. Jakobus sagt über den Dienst an den Witwen, auch an die Waisen: Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser, Waisen und Witwen in ihrer Drangsal zu besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Das ist ein Dienst, der vor Gott beschrieben wird als ein reiner Gottesdienst, als ein unbefleckter Gottesdienst. Diese Menschen, die einem wahrscheinlich nichts zurückgeben können, zu besuchen, für sie da zu sein. Während dieser Dienst, der auch bei uns vorhanden ist, wir haben ihn Dienst der Barmherzigkeit genannt, von wenigen Menschen praktiziert wird, ist aber so wichtig, wenn wir Gott anschauen, dann können wir in der Bibel oft sehen, dass Gott sich selbst genauso vorstellt. Weil Gott sich in besonderer Weise vor allen anderen Menschen auf die Seite von Witwen und Waisen stellt. Denn sie zeigen so gut, was es bedeutet, von Gott abhängig zu sein. Im Psalm 68, Vers 6 heißt es: Ein Vater der Waisen und ein Richter der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Gott offenbart sich in seinem Wort an vielen Stellen, an mehreren Stellen als sein Vater der Waisen und den Gott der Witwe. Und wir sehen auch an Jesus selbst, wie er innerlich bewegt war, als er diese Witwe sieht, die so wenig hat und Gott so viel gibt. Wenn wir an die Witwe denken, die Gott versorgt mit ihrem Sohn, während Elia bei ihnen ist. Der Dienst an Witwen und an Waisen und an Menschen, die in ähnlichen Situationen sind, der ist so besonders für die Gemeinde. Den darf eine Gemeinde niemals auf die leichte Schulter nehmen. Wenn es dort Probleme gibt, wenn es dort Nachteile gibt für die Menschen, die ja in der Gemeinde sind und dort nicht versorgt werden, ihnen dort nicht geholfen wird, ist das ein ernstes Problem. Kein Problem, dass man auf die leichte Schulter nehmen darf. Dieser Dienst in einer Gemeinde schlecht aufgestellt ist, ist es nötig, dass das verändert wird, dass das in Ordnung gebracht wird, wenn das der wahre Gottesdienst für Gott ist, sich um die Menschen zu kümmern, aus denen wir keinen Profit schlagen können, die uns das vielleicht nicht zurückgeben werden, sondern ein Dienst, in dem wir nur investieren und nur investieren dürfen und uns dem hingeben, ist das etwas, woran Gott Freude hat. Nur die Frage ist, wie reagieren die Apostel auf dieses Problem, das hier entsteht? So wie es eigentlich in jeder Gemeindegründung ist, besteht das Gemeindeleben aus Phasen des Wachstums, aus Phasen der Herausforderung. Und da, wo auch ein Streit in der Gemeinde entsteht, müssen jetzt die Apostel hier reagieren und stellen fest, dass es nicht nur ein Problem ist, sondern meistens ist es so in Konflikten, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr einen Konflikt mit einer Person habt, dann denkt ihr, ja, das ist die eine Sache. Und beim Reden merkt ihr dann so, ah nein, da sind noch ganz andere Sachen und das spitzt sich alles in einem Problem irgendwie zu. Und so war es in gewisser Weise auch hier. Da, wo es ein Problem gibt, gibt es in der Regel viele Probleme. Und die Apostel, sie reagieren auf zweierlei Weise. Zunächst müssen sie erstmal feststellen und die Spaltung beheben, die Spannung beheben, wo sie ist, direkt dort, mitten in diesem Problem und müssen lernen, diesen Herausforderungen gerecht zu werden. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass die Witwen dennoch weiterhin versorgt werden müssen, damit sie leben können. Damit es ihnen gut geht, damit sie versorgt werden. Das, was falsch war, musste noch hier in Ordnung gebracht werden und nach Möglichkeit neue Fehler vermieden werden. Die Apostel, sie sehen, dass sie selbst nicht mehr an den Tischen sitzen und dienen können, weil ihre eigene Priorität im Gebet leidet und in der Lehre die Lehre vernachlässigt wird. Das sind zwei völlig unterschiedliche Probleme, denen sie hier gegenüber sind, die in diesem einen Problem sichtbar werden. Also tun die Apostel eine Sache, was wahrscheinlich für eine Gemeinde auch heute in unserem Jahrhundert die wichtigste Vorgehensweise ist, wenn etwas nicht gut läuft. Und diesem sollten wir nachahmen. Sie tun nämlich etwas, sie stellen das Wort Gottes ins Zentrum. Sie stellen das Wort Gottes ins Zentrum. Das tun die Apostel in erster Linie. Sie stellen fest, dass die Verkündigung und dass das Gebet der eigenen Hirten der Gemeinde leidet. Und das muss aber die erste Stelle sein. Vor allen anderen Dingen in der Gemeinde muss das die erste Sache sein. Das, was sie antreibt, das, was sie voranbringt. Und wenn wir die Kirchengeschichte studieren, dann merken wir ein Prinzip, das sich immer schon bewahrheitet hat. Wann immer die Gemeinde neu anfängt, das Evangelium auf den Hauptpunkt des Gemeindelebens zu stellen und die Verkündigung, erfährt sie Heiligung und Wachstum. Vielleicht kannst du das nachvollziehen, auch aus deinem eigenen Leben. Wenn du etwas abdriftest in deinem Leben und andere Dinge, die auf einmal wichtiger sind als das Wort Gottes und du diese Dinge verfolgst und andere Interessen hast und vielleicht viel mehr Zeit mit anderen Dingen verbringst, zum Beispiel mit Medien oder mit Hobbys oder anderen Dingen. Bei uns war es die Renovierung des Hauses, habe ich gemerkt, wie einige Dinge in meinem Leben anfangen zu bröckeln und nicht mehr so gut sind. Ich habe so viele Gedanken damit gepflegt, was jetzt passieren muss im Haus, was als nächstes dran ist, welche Leute ich zum Arbeiten einladen kann, wo ich Dinge bestellen muss, damit sie rechtzeitig ankommen. Das hat mich so beherrscht, dass ich weniger Zeit im Wort Gottes verbracht habe. Bis ich irgendwann gemerkt habe, einige Beziehungen in meinem Leben passen nicht mehr so ganz. Und es gab nur eine einzig richtige Reaktion, das Wort Gottes wieder an die Stelle zu stellen, wo es hin muss. Wann immer wir ein Problem haben in unserem Leben oder in der Gemeinde und feststellen, das Wort Gottes ist nicht der Mittelpunkt, Gott kann gerade nicht zu meinem Herzen sprechen, weil es hart ist, weil es das nicht hören will, komme ich niemals aus meinem Problem heraus, sondern ich muss das Wort Gottes direkt dorthin stellen, wo es Kanäle in mein Herz hat, damit es hineinwirken kann. Sobald die Verkündigung einer Gemeinde nicht mehr die Hauptsache ist, werden andere Dinge wichtiger und Gott kann nicht mehr in der Gemeinde wirken. Das verstehen hier die Apostel und sagen, es ist nicht gut, dass wir die Lehre vernachlässigen. Es ist nicht gut, dass wir zu wenig Zeit im Gebet verbringen, denn das sind die Aufgaben, die Gott den Hirten der Gemeinde anvertraut hat. Das ist ein wichtiges Prinzip, wo wir sehen, dass auch die Gemeinde darauf zu achten hat, dass diejenigen, egal wo sie sich befinden, die am Wort dienen, Zeit dafür haben. Und jetzt können wir sagen, die Apostel haben es ja begriffen, sie haben es gemacht, check, alles erledigt, Problem gelöst. Die Ältesten kümmern sich wieder vordergründig um ihre Predigten, aber wer kümmert sich dann um die Witwen? Das eine Problem ist gelöst, es ist wieder angegangen, aber wer kümmert sich dann um die Witwen? Heute würden wir vielleicht dieses Problem oft so lösen, naja, es gibt ja jetzt niemand, der es machen kann, also müssen die Ältesten der Gemeinde das eben so lange machen, bis irgendjemand kommt, der ihnen das Angebot macht, diese Aufgabe zu übernehmen. Wir würden vielleicht ein Stellenangebot unserer Dienstbörse aushängen und die Gemeinde dazu einladen. Aber die Ältesten dort, die Pastoren oder die Apostel in diesem Fall, haben es anders gemacht. Sie legen diese Last, die zu tragen ist, auf die ganze Gemeinde. Manchmal, da kann es gut sein, eine Sache so lange zu machen, bis jemand kommt und es besser machen kann. Aber manchmal müssen wir auch ganz bewusst diesen Schnitt machen und sagen, Moment mal, das Wort Gottes wird hier vernachlässigt. Das darf nicht sein. Und sie legen diese Last auf die ganze Gemeinde, damit es jemand machen kann. Also ist der Auftrag, sie stehen vor die Gemeinde und sagen, sucht euch 7 Männer. Sucht euch 7 Männer, die diesen Auftrag erfüllen sollen, die diesen Dienst machen sollen. Und sie sagen nicht nur, sucht euch irgendwelche, sie sagen nicht, sucht euch irgendwelche Manager und irgendwelche Leute, die das sehr gut in ihrem Leben umsetzen können, sondern es gibt ganz andere Kriterien. Sie sollen ein gutes Zeugnis haben. Sie sollen voll des Heiligen Geistes sein und sie sollen voll Weisheit sein. Diese 3 Dinge sind den Aposteln sehr wichtig und sie sollen grundlegend sein für Menschen, die der Gemeinde dienen. Das sind die Kriterien, auf die wir achten müssen, wenn wir Menschen in Dienste einberufen. Ein gutes Zeugnis. Sie sollen vor der Gemeinde in vorbildlicher Form leben. Ein gutes, lebendiges Zeugnis für die Güte Gottes sein. Sie sollen den Menschen vorleben, was es heißt, das Evangelium im eigenen Leben zu praktizieren. Sie sollen erfüllt sein vom Heiligen Geist, sollen von ihm geleitet sein, nach ihm streben, das Böse vermeiden. Wie wichtig ist es für einen wahren Diener Gottes, dass er nicht geleitet wird durch Emotionen, nicht geleitet wird davon, was ihm geschieht, durch Meinungen, nicht von seinen eigenen Wünschen, nicht von Zahlen, nicht von Zielen, sondern der geleitet wird durch den Geist Gottes. aber auch Weisheit, vor allem für diesen Dienst, dem sie gegenüberstehen, brauchen sie Weisheit, um es gut zu machen. Weitere Konflikte, die kommen werden. Wann immer man mit Menschen in der Gemeinde arbeitet, braucht man Weisheit. Diese Männer sollen diese Dinge nicht irgendwo in ihrem Leben vorhanden haben. Diese Männer sollen voll davon sein, sollen erfüllt davon sein. Wenn du von einer Sache erfüllt bist in deinem Leben, dann bedeutet das, dass du davon bestimmt wirst. Dass es eine Sache ist, die dich steuert, die dich prägt, die dich beeinflusst. Eine Fülle im Leben zu haben bedeutet, dass das auch die Sache ist, die dich antreibt zu tun, was du tun willst. Voll des Geistes. Voll dessen, was Gott will, nicht was du willst. Voll des Zieles dessen, was Gott erreichen will, nicht was du erreichen willst. Die Frucht zu erreichen, die Gott in deinem Leben und durch deinen Dienst haben will, nicht die Frucht, die du gerne sehen möchtest. Die Gemeinde sucht diese 7 Männer und stellt sie der Gemeinde vor. Und interessant dabei ist, wenn wir die Namen dieser Männer uns anschauen, sind das alles Griechen, Hellenisten, keine Hebräer. Diese Männer, die von der Gruppierung sind, die dort im Nachteil stand, werden gewählt und aufgestellt. Die Apostel beten für sie, legen ihnen die Hände auf und setzen sie so in diesen Dienst ein. Und viele sind anhand von diesem Text der Ansicht, dass das die ersten wahren Diakone waren. Und das würde der Sicht vielleicht nahelegen, weil für sie gebetet wurde mit Handauflegung, sie eine wertvolle Aufgabe bekommen und so weiter. Sie werden hier nicht Diakone genannt und wir haben auch keinen wirklichen Hinweis darauf, dass das wirklich auch dann der diakonische Dienst war, der später im Neuen Testament noch beschrieben wird. Aber es ist, würde ich sagen, ein guter Vorläufer dieser Dienste. Diese Männer, sie entlasten die Ältesten in ganz direkter Form, die dort in der Gemeinde dienten, die Apostel, damit sie sich den wichtigen Aufgaben widmen können. Sie werden hier also sozusagen Teil der Leitung der ersten Gemeinde. Nun, und das ist die Art, wie die Apostel auf diese Spannung reagieren. Und was entsteht dadurch? Der Segen von diesem Konflikt ist unglaublich groß. Lukas, er will es uns gar nicht vorenthalten, sondern er nimmt uns mit hinein. Das Durchleben von diesem Problem der ersten Gemeinde, vor dieser Krise, die sie sich gegenüber sahen, wurde für einen großen Segen für sie. Und oft ist es vor der Gemeinde so, wenn die Gemeinde sich einer Krise gegenüberstehen sieht, dann will sie dort eigentlich gar nicht durch. Und sie sagen, es war doch so schön. Warum muss jetzt diese Krise kommen? Warum müssen jetzt diese Dinge kommen? Es war doch alles so gut. Und dann kommt Vers 7. Und das Wort Gottes wuchs. Und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr. Und eine große Menge der Priester wurden im Glauben gehorsam. Das Erste, das hier festgehalten wird, das Wort Gottes wächst. Es wächst und es wächst. Es wird immer mehr ins Zentrum der Gemeinde gestellt und die Gemeinde beginnt zu wachsen. Wann immer wir ernsthaft anfangen, Gottes Wort zu lesen und Gott darum zu bitten, Gott, sprich du durch dein Wort zu mir und veränder du mein Herz, können wir uns auf eine große Veränderung gefasst machen. Wann immer Menschen Gottes Wort wiederentdeckt haben, nachdem es vielleicht verloren gegangen war im Regal, verloren gegangen war dadurch, dass es nur mit Augen gelesen wurde und nicht mit dem Herzen. Verloren gegangen dadurch, dass man im Gottesdienst saß und irgendwo zugehört hat und weiß, wie die Deckenplatten in den Stößen zusammenpassen oder nicht zusammenpassen oder weiß, wer aufgepasst hat im Gottesdienst oder nicht, wer da war oder wer nicht da war, aber nicht dem Wort Gottes zugehört hat mit dem eigenen Herzen und mit dem Verlangen, Gott, sprich du zu mir. Und wir dann Gottes Wort wiederentdecken und es ins Zentrum stellen. Die Bibel ist voll von genau diesen Menschen, die das erlebt haben. Wächst Gottes Wort und verändert Gottes Wort alle Dinge. Und hier passiert genau das. Die Apostel kümmern sich wieder vor allem vor allen Dingen um die Verkündigung des Wortes Gottes. Und überall kommen Menschen zum Glauben. Überall kommen Menschen zum Glauben. Nicht nur das, eine große Menge von Priestern wird dem Glauben gehorsam. Gehen wir mal davon aus, Jerusalem hat 100 Priester. Und Lukas beschreibt, eine Menge von ihnen kommt zum Glauben. Sind das nicht nur 5 oder 6, sondern bei weitem mehr. Jetzt waren aber schätzungsweise in Jerusalem selbst nicht 100 Priester, sondern 8000 Priester beschäftigt am täglichen Tempeldienst. Wenn also von diesen 8000 Priestern eine Menge zum Glauben kam, egal wie hoch du diese Zahl schätzt, sie ist sehr hoch. Sie kommen zum Glauben an Jesus. Die Männer, die vor allem gegen Christus waren, schlossen sich diesen Christen an. Die, die mitbeobachtet haben, wie die Apostel immer wieder vom Hohen Rat einkassiert wurden, verprügelt wurden, schlossen sich dieser Gemeinde an. Genau dieser Botschaft, in dem Bewusstsein, wie gefährlich das ist, ein jeder verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wie sehr vermeiden wir diesen Vers heute in unserer Evangeliumsverkündigung. Aber hier kommen Menschen zum Glauben, die wissen um die Gefahr, die wissen um die Spannungen und sie tun es, weil Gottes Wort Menschen Herzen durchschlägt, weil Gottes Wort wirkt und Menschen zum Glauben ruft. Nun, und wie kam es, dass die Gemeinde dieses Wachstum erlebt? Wir müssen diese zwei Dinge unbedingt in Gemeinsamkeit betrachten. Gottes Wort wird wieder neu auf den Leuchter gestellt und die Hirten haben Zeit für die Verkündigung und die Gemeinde wächst dadurch. Das ist es, was Gemeinden in Deutschland heute nötig haben, ein helles, ein klares, ein vollständiges Evangelium von Jesus Christus. Und nachdem diese erste Glaubenskrise, Gemeindekrise überwunden ist, die nach innen gerichtet ist, die Gemeinde selbst betroffen hat, durch die sie aber gesegnet werden, kommt ein zweiter Konflikt. Und dieser zweite Konflikt, der ist außen. Stephanus, er entwickelt sich, er bleibt nicht so, wie er war, sondern Gott segnet ihn und Gott wirkt durch ihn. Und das heißt, dass er voll Gnade war und voll Kraft und voll des Geistes und große Zeichen und große Wunder getan hat. So schreibt es Lukas und wir würden vielleicht sagen, Moment mal, Stephanus, du bist doch nur ein Diakon oder ein Vorläufer von einem Diakon. Also ich schaue in meine Gemeinde und meine Diakone können keine Wunder tun. Schade eigentlich manchmal. Aber so war es in der ersten Gemeinde. Da hat Gott nicht nur die Apostel damit gesegnet, in dieser Zeit sie zu bestätigen, sondern sie haben auch andere Männer haben diese Gabe von Gott bekommen, Wunder zu tun. Stephanus, er blieb nicht in diesem Dienst als Vorläufer eines Diakons, sondern Gott schenkte ihm diese Gnade, verschiedene Begabungen zu haben und sie einzusetzen. Also Stephanus, er wird uns hier immer noch beschrieben. Wir wissen nicht, in welchem Zeitabschnitt das war. Aber es wird beschrieben, dass er immer noch voll vom Heiligen Geist war. Also nicht nur kurz euphorisch, sondern es ist ein langanhaltender Zustand in seinem Leben. Voll des Heiligen Geistes und voll in der Gnade Gottes stehend. Stephanus wird völlig bestimmt vom Heiligen Geist. Er ist ein hingegebener Diener. Bis zu einem Zeitpunkt, wo es einen Konflikt gibt und dieser Konflikt ist wieder von ganz besonderen Menschen gekennzeichnet. Einer ganz besonderen Spezies von Juden, die Libertiner, eine besondere Gruppe. Eigentlich sind das Nachfahren der Juden, die früher in Gefangenschaft gelebt haben und irgendwann in Rom ihre Freiheit bekamen. Es kann sogar sein, von diesen ganzen Beschreibungen dieser Juden, die hier genannt werden, dass auch Paulus, zu dieser Zeit noch Saulus, mitten unter ihnen war, weil auch er aus Sizilien kam und vielleicht sogar in dieser Synagoge Stephanus hörte, vielleicht sogar mitgesprochen hat. Wir wissen es nicht. Aber was wir wissen, dass dort die Juden, die dort waren, mit Stephanus diskutierten und es gar nicht mit ihm aufnehmen konnten, keine Chance hatten. Sie konnten, sagt dieses Wort hier, der Weisheit und der Worte nicht widerstehen. Keine Chance in der Diskussion mit ihm, wenn es um Wahrheit geht. Und wann immer das so war und man den Christen nicht sagen konnte, wenn man um Wahrheit diskutiert hatte, gibt es nur noch eine Option, sie auszulöschen. sie auszuschalten. Und es ist verblüffend, wie Jesus das so treffend sagt, als ob Jesus das in Lukas 21, diesen Vers 15, nur für Stephanus aufgeschrieben hätte. Er sagt hier, denn ich werde euch Mund, erstens, und Weisheit, zweitens, geben. Und alle eure Widersacher nicht werden widerstehen oder widersprechen können. Gott sagt, ich werde euch den Mund und die Weisheit geben, dass euch eure Widersacher, die sich euch in den Weg stellen, euch nicht widersprechen können. Sie können es nicht, weil ihr auf Seiten der Wahrheit seid. Jesus lässt die Gläubigen nicht alleine, wenn sie in Probleme kommen, sondern er gibt ihnen die nötige Weisheit. Also was machen diese Juden, die es hier mit Stephanus aufnehmen wollen? Sie müssen einen heimtückischen Plan aushecken, um Stephanus auszuschalten und fangen an mit diesem geheimen Mordplan. Also überlegen sich die Juden, wie machen wir das? Und der Text sagt es, sie machen es heimlich. Ja, also sie machen es heimlich. Heimlich werden falsche Zeugen gesammelt, die falsche Lügenworte und Lästerworte gegen Stephanus aufstellen. Ja, und sie sagen, ja, Stephanus, er hat gegen Mose und er hat gegen Gott gelästert und er hat gegen den Tempel geredet und er hat gegen das Gesetz gesagt. Also sie sagen es immer, gegen diese heilige Stätte, gegen diese Stätte, in der wir sind. Jesus würde den Tempel zerstören, würde Stephanus predigen und Jesus würde das Gesetz ändern. Und das hat aber nicht gereicht. Zusätzlich zu dieser Gerüchteküche fangen sie an, die Führer und die Schriftgelehrten, das Volk gegen Stephanus aufzuhetzen. Und was passiert? Stephanus wird gefangen genommen und ergriffen. Aber die haben nicht ganz freundlich an der Tür geklingelt, haben gesagt, Stephanus, kannst du mal mitkommen? Wir haben ein paar Fragen. Nein, sondern sie fallen über ihn her, heißt es. Sie rissen ihn fort, sie haben ihn mitgenommen. Wann immer Menschen so hell leuchten für das Evangelium und dafür brennen, kann die Welt des Teufels und der Menschen oft nicht bestehen. Da, wo Jesus über alles geliebt wird und wo Menschen voll des Heiligen Geistes leben, dreht diese Welt durch, dreht sie am Rad. Wir wissen das aus ganz verschiedenen Zeiten, wie genau das immer wieder neu stattgefunden hat, dass christliche Familien auseinandergerissen werden, voneinander getrennt werden. Denken wir einmal an eine kommunistische Zeit aus China, wo man auf keinen Fall eine Bibel besitzen durfte. Und wenn man sich das getraut hätte und dabei erwischt würde, würde die Familie garantiert auseinandergerissen werden und die Kinder würden ihren Vater wahrscheinlich nie wieder sehen. Denken wir einmal an John Bunyan, der selbst 12 Jahre im Gefängnis war und nicht wusste, wie seine Familie das überleben sollte, aber im Vertrauen auf Gott durch diese Zeit durchging, nur weil er sich dem Verbot des Predigens widersetzt hatte. Denken wir an die Zeit unseres eigenen Landes, wo viele deutschen Pfarrer die Rolle des Christus mit Hitler austauschten und die es nicht getan haben, fliehen mussten oder ihre Familien ebenfalls zerrissen wurden. Manchmal, da lässt Gott genau diese Vorgehensweisen zu, dass da, wo wir meinen, da können wir jetzt dienen, da können wir Frucht ernten, da kann es richtig losgehen. Stephanus tut Wunder, Stephanus ist voll Gnade und voll Kraft und tut große Zeichen. Doch auf einmal wird er weggerissen und wir sagen uns, ah, warum? Er hätte doch so viel bewirken können, er hätte doch so viel schaffen können, Gott hätte ihn doch so sehr noch gebrauchen können. Aber Gott will ihn genau dort hineinstellen, wo er jetzt ist. Manchmal, auch wenn es nicht schön ist, reißt Gott Familien und Menschen auseinander, um sie irgendwo hineinzustellen, wo er Großes durch sie bewirken will. Manchmal ist die Verherrlichung Gottes nicht da am größten, wo Menschen widerlegt werden und alles wieder gut ist und die Gemeinde dort ihren Zusammenhalt erleben kann, sondern dass manchmal scheinbar die Boshaftigkeit gewinnt. Aber Gott etwas Wundervolles dadurch wirken kann. Als Jesus Christus am Kreuz hing, da sah es nicht so aus, als ob Gott gewonnen hätte, als ob Jesus den Tod besiegt hätte. Es sah vielmehr so aus, als ob das Böse gesiegt hätte. Aber so war es nicht. Manchmal lässt Gott dieser Boshaftigkeit Raum zum Wirken, damit er diese Gnade dadurch wirken kann. Und diese Gegensätze, sie werden manchmal da besonders so groß sichtbar, wo dieser Synedrium Stephanus anblickt. Und dann heißt es in Vers 15, Und alle, die in dem Synedrium saßen, schauten unverwandt auf ihn und sahen sein Angesicht wie das Angesicht eines Engels. Sie starrten unverwandt auf Stephanus, das heißt unaufhörlich, forschend, anhaltend. Sie haben ihn dauerhaft angestarrt. Sowas tut man nicht, weil man jemanden lieb hat oder weil man interessiert ist. Sowas tut man, wenn man wissen will, was gleich passiert. Wenn man jemanden hasst, wenn man jemanden verabscheut. Aber sie schauen ihn an und er hat das Angesicht eines Engels. Er hat ein wahres Engelsgesicht. Nun, diese Aussage, sie ist sehr schwierig, weil sie bringt viele Probleme mit sich. Weil wir heute eine völlig falsche Vorstellung von Engel haben. Hier ist nicht gemeint, dass man kleine, süße Engelfigürchen auf dem Weihnachtsmarkt kaufen kann und sich vorstellt, so sah dann Stephanus aus vor diesem Hohen Rat, weil Engel einfach süß sind. Er sah nicht aus wie die Engelchen, die bei einem Krippenspiel irgendwo in der Luft hängen, weil sie ein tolles Kostüm dafür haben. Es ist nicht so, wie Omis in einen Kinderwagen schauen und dieses Kind ansehen und sagen, oh, wie ein süßes Engelchen. Manche Ehepartner nennen sich gegenseitig Engel. Dieses Gedankengut hatten die Menschen nicht, als sie ihn angeschaut haben. Sie dachten sich nicht, ach, was für ein schöner Engel steht da vor uns. Das ist unsere verdrehte Sichtweise, wie wir heute Engel versuchen darzustellen. Aber auch eine weitere verbreitete Sichtweise, wo ich denke, dass sie nicht richtig ist, dass Menschen hier Stephanus angeschaut haben und gesagt haben, er hat ein strahlendes, helles Angesicht, wovon sie geblendet würden, wie es manchmal der Fall war, wenn Engel Menschen begegneten, dass Stephanus etwa so hell geleuchtet hätten wie Engel oder wir sagen würden, so wie Mose dann in der Gegenwart Gottes war und sein Angesicht geleuchtet hätte. Aber auch das scheint hier nicht wasserdicht zu sein. Es scheint vielmehr eine andere Sache auszudrücken, auch wenn wir den Kontext beachten, dass die Aufgabe und die Rolle von Engel beinhaltete. Ein Engel, wann immer er auftrat, hatte eigentlich in erster Linie die Aufgabe, ein Bote Gottes zu sein. Und die Reaktion von Menschen auf diesen Engel war in der Regel Ehrfurcht und Furcht. Engel treten immer dort auf, wo sie Gottes Wort an Menschen überbringen sollen. Und wenn Lukas uns sagt, dass Stephanus das Angesicht eines Engels hatte, dann meint er damit in erster Linie, dass er hier vor diesem Menschen, vor diesem Synedrium steht, um ihn jetzt Gottes Wort entgegenzubringen, genauso wie Gott es ihnen sagen will. Er ist der Überbringer. Es ist ihm nicht wichtig, was mit ihm passiert. Er ist der Überbringer. Lukas, er will uns hier nicht weismachen, dass wir uns sein süßes Engelgesicht vorstellen sollten oder einen schönen Engel von einer schönen, strahlenden Gestalt, sondern ein Mann, der voller Entschlossenheit und voller Tatendrang vor diesen Menschen steht, ohne Furcht, ohne Menschenfurcht, um ihnen Gottes Wahrheit knallhart weiterzugeben. Kein Rückzieher zu machen, sondern voller Entschlossenheit, dieses Wort zu verkündigen. Denk doch einmal nach, wie Menschen reagieren, wenn sie Engel gesehen haben, die Hirten auf dem Feld, die Frauen am Grab, Maria und Josef, selbst der Esel, als er den Engel des Herrn sieht, keinen Schritt mehr weitergeht. Die Bibel ist voll von diesen Begegnungen und wann immer wir davon lesen, ist die Reaktion Furcht. Engel sind Boten, die Gottes Wort weitergeben, die den Auftrag Gottes ausführen. Und so sieht dieser Hohe Rat jetzt Stephanus an, nachdem sie ihn fortgerissen haben, nachdem sie ihn geschlagen haben wahrscheinlich, nachdem sie ihn dort hingestellt haben, über ihn hergefallen sind, steht er nicht da verängstigt, steht er nicht da verunsichert, steht er nicht da und hat Angst und Furcht vor dem, was gleich mit ihm passieren wird. So sieht er nicht aus. Nein, er sieht nicht aus, als ob er sich aus seiner eigenen Haut retten wollen würde, als ob er seinen Kopf gleich aus der Schlinge ziehen würde. Er ist fest entschlossen, auf der Seite von Gottes Wort stehen zu bleiben und keinen Millimeter davon zu weichen. Wisst ihr, als ich ein kleiner Junge war, da wollte ich, dass meine Klassenkameraden wissen, dass ich ein gläubiger Junge bin. Dass ich viel von Gott halte, dass ich die Bibel kenne. Und ich habe mir Mühe gegeben im Religionsunterricht und es war überhaupt nicht schwer, immer der Erste zu sein, der es weiß. Und obwohl ich damals meinte, an Gott geglaubt zu haben und viel über Gott zu wissen durch die Kinderstunde, durch die Kinderbibel und so weiter, hatte ich ein unerreichtes Herz für Gott. Und solange mein Glauben in den Köpfen meiner Mitschüler und Freunde damals Akzeptanz gefunden hatte, war es gut, da war es cool, gläubig zu sein. Und ich habe daran festgehalten, weil da konnte ich ja damit punkten. Ich war völlig angenommen. Aber im Verlauf meiner eigenen Schulzeit gab es dann immer mehr Situationen, wo diese Überzeugungen von mir stark auf die Probe gestellt werden. Ich musste mich entscheiden, ob ich auf Seiten der Bibel stehe. Und diese Frage ist recht gewichtig für einen Teenager, weil da geht es auch um die Konsequenz der Schrift. Ich muss mich entscheiden, auf welcher Seite ich stehe. Ob ich mich meinen Freunden gegenüberstelle und sage, Leute, so geht es nicht. Wir können nicht einen Diebstahl nach dem anderen machen. Oder andere Dinge, wenn es um Lügen oder andere Dinge geht. Man musste sich für eine Seite entscheiden, ob man mit zu Menschen gezählt wird, die anders lebt, oder ob ich auf der Seite Gottes stehen möchte. Und allzu oft in meinem Leben, wenn es um Unehrlichkeiten ging, wenn es um Blödsinn ging oder sonstige Dinge, würde ich es nicht schaffen, dieses Zeugnis aufrechtzuerhalten. Ich wäre etwa ein gläubiger Junge. Ich versagte viel. Ich hatte ein ungläubiges Herz und habe mir eingeredet, der Glaube wäre mir wichtig gewesen. Ich habe versagt, weil der Adrenalinkick für mich wichtiger war, weil ich die Sünden mehr geliebt habe als Gott. Wenn es dann eng wurde und attraktiv, etwas anderes zu tun, habe ich es oft nicht getan. Ich wollte Jesus als Kind nachfolgen, aber ich wollte mich nicht selbst verleugnen. Und ich habe es auch nicht. Wann immer es eng wurde, habe ich nicht mich verleugnet, sondern Jesus. Und jetzt könnte ich mich ja darauf ausruhen, indem ich sage, damals war ich ja nicht im Glauben. Heute begegnet mir sowas nie. Ich bin immer nur stark und mutig, wenn ich in die Enge gebracht werde, wenn es um meinen Glauben geht. Aber ich durfte 20 Jahre später feststellen, in mir steckt immer wieder noch dieser gleiche kleine Junge, der einen ähnlichen Kampf hat, auch im eigenen Herzen. Wenn Menschen das Evangelium nicht akzeptieren, sondern bereit sind, dagegen zu kämpfen, feindlich dagegen sind, versuche ich manchmal, meinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen und auf mich selbst zu blicken. Ich erinnere mich an eine Situation, 5 Jahre zurück etwa, hatte ich beruflich mit einem Mann zu tun und wir haben uns recht gut angefreundet, wir haben viel Kontakt gehabt, weil ich oft dort war in dieser Firma und er hatte eine 5-jährige Tochter und sie starb an Krebs. Und während dieser Zeit, als sie mit dem Krebs kämpften, hatte ich einige Gespräche mit ihm. Aber als sie starb, da wusste ich nicht, was ich tun sollte. Er fing an, Gott zu hassen. Nicht nur das, er fing auch an, mich zu hassen. Er hasste Gott und alle, die es wagen, an ihn zu glauben. Er beschimpfte Gott mit den schlimmsten Schimpfwörtern, die ich je gehört habe. Und es dauerte nicht lange, bis dieses Schießen auch in meine Richtung kam. Und ich in einem Gespräch sogar wirklich Angst hatte, dass er mich gleich verprügeln würde. Also hatte ich im Sinn, meinen Kopf aus dieser Schlinge herauszuziehen. Das Gespräch abzumildern, jetzt nicht die Wahrheit zu sagen, sondern vielleicht die Wahrheit so ein bisschen abzuschwächen oder sie so zu formulieren, damit die Kronjuwelen des Evangeliums immer noch wirken könnten. Und manchmal erwarte ich von jemand wie Stephanus dasselbe. Und dann würde ich zu Stephanus sagen, Moment mal, denk doch an deine Familie, wenn eine hat. Oder denk doch mal an die Gemeinde, wie sehr deine Gemeinde dich jetzt braucht. Du bist doch der Mann, den Gott gerade mitten in der Gemeinde gebraucht. Denk dran, was du tun kannst, wenn du wieder frei bist. Denk daran, was du tun kannst, wenn du wieder zurückkommst. Aber er ist nicht von Menschenfurcht erfüllt, so wie ich es immer wieder in meinem Leben sehen kann. Er versucht, seinen Kopf nicht aus der Schlinge zu ziehen, sondern steht da wie ein Engel, voller Entschlossenheit, diese Botschaft Gottes auf den Punkt zu treffen. Wir haben viel von Stephanus zu lernen. Ich habe viel von Stephanus zu lernen. Was ist mein eigenes Zeugnis wert? Wie weit bin ich bereit zu gehen für die Wahrheit Gottes? Wie tief ist meine Überzeugung? Ein Zitat aus der rumänischen Märtyrerhilfe verbreitet, aber das eigentlich aus einer viel früheren Zeit kam. Da heißt es, ein Mensch glaubt in Wirklichkeit nicht das, was in seinem Glaubensbekenntnis steht, sondern das, wofür er bereit ist zu sterben. Das ist das, worin der Glaube wirklich besteht. Und die Frage will ich an uns richten. Wofür bist du bereit zu sterben? Kennen wir diese Entschlossenheit heute noch? Diese Entschlossenheit, Gottes Wort um jeden Preis hochzuhalten? Egal wie feindlich die Menschen vor uns sind. Ich fühle mich von dem Zeugnis von Stephanus zutiefst überführt, wie sehr ich immer wieder neu zu lernen habe, was es heißt, mich wirklich selbst zu verleugnen und selbst zu sterben. Jesus sagt das so treffend, jeder, der mir nachkommen will, jeder, nicht nur einer wie Stephanus, nicht nur einer wie Petrus oder wie Paulus, nicht nur die müssen sich selbst verleugnen, jeder, der mir nachkommen will, jeder, der sich dafür entscheidet, mir nachzukommen, der verleugne sich selbst. Nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wie oft wird das heute missverstanden? Jesus erniedrigte sich und Jesus trug sein Kreuz zu seiner Kreuzigung. Und er ruft uns selbst dazu auf, unser eigenes Kreuz, unseren eigenen Tod auf den Rücken zu nehmen und diesen Weg zu gehen, den auch er gegangen ist. Ein Weg, von dem wir von vornherein wissen, es ist ein Weg des Leidens, es ist ein Weg des Todes. Jeder, der sich bekehrt, macht sich auf, um zu sterben. Jeder Mensch, der an Jesus Christus glaubt und Vergebung für seine Sünden empfängt, macht sich auf, um zu sterben. Dort zu sein, wo Jesus ist, dazu sind wir berufen. Petrus beschreibt das als Gnade. Wenn ihr geschlagen werdet zur Ehre Gottes, das ist Gnade. Dann ist Gott euch gnädig, dann gibt euch Gott all diese Dinge. Stephanus leuchtet als helles Vorbild genau dafür. Er verleugnet sich. Er verleugnet sich selbst und stellt sich völlig zurück und geht gar nicht so sehr auf diese ganzen Beschuldigungen ein. Er rechtfertigt sich nicht und sagt, ich habe das gar nicht gesagt. Nein, sondern er redet nur über Gottes Wort. Er verleugnet sich und stellt sich entschieden gegen diese Menschen und wird zum ersten Märtyrer der Kirche Gottes. Und vielleicht tut sich in dir der Wunsch auf, wie auch bei mir, dass du sagst, ich würde auch gern so sein, würde auch gern mich in diesen Lebensbereichen so sehr verleugnen können und so eine Entschlossenheit zu haben, zu sagen, ich möchte auf Seiten des Wortes Gottes stehen bis zu meinem Tod. Und wenn ich deshalb sterben muss, dann will ich das tun. Wir alle können vielleicht große Sprüche klopfen. In so einer Situation sieht es vielleicht bei dem einen oder anderen und vielleicht auch bei mir ganz anders aus. Aber das ist mein Wunsch für uns, dass Gott uns dahin führt und dass Gottes Wort uns so wichtig ist, dass wir bereit sind, dafür zu sterben. Bereit sind, wie Engel uns entschlossen hinzustellen und das zu tun. Woher konnte Stephanus das? Warum konnte er das tun? Weil er voll des Heiligen Geistes war. Er war voll des Heiligen Geistes. Er verbrachte viel, viel Zeit damit, das zu tun, was Gott von ihm wollte. Nächste Woche schauen wir uns seine Predigt an und wir werden sehen, wie reich gesegnet er war von seinem Wissen, von seiner Erkenntnis über Gott selbst. Wenn wir Botschafter Gottes sein wollen, die sich mutig und entschlossen hinstellen und Gottes Wort bezeugen, dann müssen wir voll davon sein. Müssen wir voll des Heiligen Geistes sein. Lasst uns heute auch daran wachsen und das festhalten. Und so sehen wir diese zwei verschiedenen Spannungen, diese zwei verschiedenen Konflikte in der Gemeinde. Und wir lernen hier zwei wichtige Prinzipien. Der erste Konflikt, er ist nach innen gerichtet in der Gemeinde. Der erste Konflikt, er geht nach innen und wir müssen das unterscheiden. Hier war es wichtig, die Liebe zu leben. Hier war es wichtig, die Einheit zu bewahren. Hier war es wichtig, von eigenen Empfindungen, von eigenen Traditionen, von der eigenen Kultur zurückzutreten, damit Gott wirken kann in der Gemeinde, damit es der Gemeinde gut geht. Hier ging es darum, auch Kompromisse zu machen in der eigenen Methodik, Kompromisse zu machen in der eigenen Aufgabenverteilung, Kompromisse zu machen darin, was man einfordert, was man selbst bekommt oder nicht bekommt. Aber auf keinen Fall im zweiten Konflikt, der nach außen war, wo die Gemeinde von außen angegriffen wird. Hier macht Stephanus als Vertreter dessen keinen einzigen Konflikt. Er geht keinen Schritt auf sie zu. Er ist nicht bereit zu verhandeln. Er ist nicht bereit, auf Kosten der Wahrheit zu diskutieren. Hier geht es darum, unbeweglich und festzustehen und treu auf Gottes Wort zu harren. Das Evangelium hochzuhalten, koste es, was es wolle. Und wenn jeder Christ dafür sterben müsste, hätten sie es dennoch getan. Deshalb müssen wir darauf achten, wo gibt es einen Angriff von außen? Da darf die Gemeinde nicht nachrücken, darf die Gemeinde nicht die Tür aufmachen, darf die Gemeinde nicht klein beigeben und auf Kosten der Wahrheit irgendetwas einschleichen zu lassen. Aber gibt es ein Problem in der Glaubensfamilie, hier in unserer geistlichen Familie, müssen wir zusammenrücken und unsere Herzen auftun und darauf achten, wie können wir es besser machen? Wie können wir aufeinander zugehen? Wie können wir uns mehr Liebe zeigen? Wie können wir uns mehr umeinander sorgen, mehr umeinander kümmern? Wo können wir füreinander da sein, füreinander beten, uns diese Liebe und Hingabe zu zeigen? Und wenn es nach außen geht, festzustehen, unbeweglich, auf Gottes Wort zu achten. Möge Gott uns auch dabei segnen, wenn wir darüber nachdenken. Amen.